Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Die Corona-Pandemie überschattet seit Monaten so ziemlich alle anderen Themen. Wir fragen heute, ob sie auch die Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele gefährdet. Außerdem schauen wir heute auf die schwierige Rettung des nördlichen Breitmaulnashorns. Wir schauen uns die EU-Wasserstoffstrategie an als Hoffnungsträger für Europas Energiewende. Und wir schauen nach Sibirien, wo eine Rekordstrafe gegen ein Unternehmen wegen eines Umweltskandals verhängt wurde. Und im Verbrauchertipp, da geht es heute um die Bewerbungsmappe per PDF, Vorstellungen per Video, wie man sich richtig online bewirbt. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Umwelt und Verbraucher. Ja, die Corona-Pandemie hat Medien und Politik in den vergangenen Monaten ziemlich dominiert. Andere wichtige Themen, wie beispielsweise der Klimaschutz, die Energiewende und die Armutsbekämpfung, sind dagegen fast schon zu Randthemen geworden. Welche Auswirkungen Corona auf diese Themen hat, damit beschäftigt sich diese und nächste Woche eine hochrangig besetzte UN-Konferenz zum Thema nachhaltige Entwicklung, die allerdings Corona-bedingt auch nur virtuell als Online-Konferenz stattfinden kann. Einer der Teilnehmer ist Jens Martens vom Global Policy Forum, einer Nichtregierungsorganisation, die die Arbeit der Vereinten Nationen kritisch begleitet, und er ist mir jetzt per Telefon zugeschaltet. Herr Martens, in der EU wird ja gerade über einen Green Deal verhandelt. Deutschland produziert so viel Ökostrom wie noch nie. Man könnte doch meinen, es sind eigentlich ganz gute Zeiten für nachhaltige Entwicklung. Oder wie sehen Sie das?
Hallo Herr Römermann erstmal.
Hallo.
Ja, die Situation ist leider ganz und gar nicht rosig. Was wir feststellen, ist, dass die Corona-Krise die Verwirklichung der sogenannten Ziele für nachhaltige Entwicklung, der sogenannten SDGs, ganz massiv beeinflusst und beeinträchtigt. Und das eben nicht nur im Bereich von Ökonomie, im Bereich von sozialer Entwicklung, sondern auch was die ökologischen Ziele angeht. Corona-Krise ist eben nicht nur eine Krise in den Ländern des Nordens, in Europa, in den USA, was wir jetzt ganz besonders immer in den Medien hören, sondern die Corona-Krise ist eine Krise, die wirklich weltweit die Menschen in Mitleidenschaft zieht. Und was bei uns vielleicht eine Krise ist, das ist für viele Menschen im globalen Süden schon eine Katastrophe.
Sie haben es gerade angesprochen. Wir schauen vor allem auf die Industrie- und Schwellenländer, vielleicht auch noch nach Brasilien und Indien. Wie stark sind denn tatsächlich die in Entwicklungsländer von der Pandemie betroffen?
In vielen Ländern des globalen Südens fängt die Pandemie gerade erst an. Das heißt, wir haben es mit einem Tsunami zu tun, der in China angefangen hat, dann nach Europa ging, dann in die USA ging und jetzt erst im Laufe der Wochen und Monate dann Länder Afrikas zum Beispiel erreicht hat. Gleichzeitig sind die Nebenwirkungen der Krise aber schon von Anfang an in diesen Ländern spürbar gewesen. Und diese Nebenwirkungen, die ökonomischen Nebenwirkungen der Krise, die sind ganz massiv und gerade in Afrika, in Lateinamerika, in asiatischen Ländern noch viel dramatischer als die eigentliche Pandemie.
Was sind das für Nebenwirkungen?
Wir hatten es ja zu tun mit dem Zusammenbruch des gesamten Produktionssystems weltweit. Der Welthandel ist praktisch zusammengebrochen. Die Lieferketten sind gekappt worden. Und das hatte zur Folge, dass Millionen von Menschen in Indien, in Bangladesch, in Pakistan, aber auch in Mexiko, Brasilien ihren Job verloren haben. Wir haben es zu tun mit 1,6 Milliarden Menschen, die im informellen Sektor arbeiten, die von der Krise betroffen waren. Wir haben es zu tun mit formellen Arbeitslosen in der Größenordnung von 300 Millionen, die zusätzlich arbeitslos wurden durch die Corona-Krise. Und das vor allen Dingen eben in den Ländern des Südens.
Jetzt könnte man zynisch sagen, ja, das sind halt Armutsprobleme in Entwicklungsländern. Das hat mit uns ja wenig zu tun. Aber Umwelt und Armut haben tatsächlich eine Menge miteinander zu tun, oder?
Ja, natürlich. Das hat ganz dramatische Auswirkungen. Erstens mal macht ja weder die Pandemie noch die Auswirkungen von ökologischer Zerstörung an Ländergrenzen halt. Und so merken wir ja zum Beispiel auch jetzt, dass infolge der Pandemie sich die Zerstörung von Umwelt, die Zerstörung der Wälder zum Beispiel, dramatisch erhöht hat, weil zum Beispiel im Windschatten der Pandemie es offensichtlich leichter ist, für verbrecherische Akteure Wälder zu roden. sei es sogar mit Legitimierung der Regierung wie in Brasilien, sei es eigentlich gegen die Gesetze wie in Indonesien. Aber der WWF zum Beispiel, die Umweltschutzorganisation WWF, die spricht schon von einer Corona-Krise für die Wälder, weil die Waldzerstörung in den letzten Monaten dramatisch angestiegen ist.
In den Industrieländern wurden in den letzten Wochen und Monaten dicke Rettungspakete und Soforthilfepakete geschnürt. Wie sieht das in den Entwicklungsländern aus? Die haben vermutlich nicht ganz so viel Geld auf der hohen Kante und sind auch nicht ganz so kreditwürdig. Retten wir uns da auf Kosten der Ärmsten?
Na, ich würde sagen, nicht sagen, wir retten uns auf Kosten der Ärmsten. Diese Rettungspakete in den reicheren Ländern sind bitter notwendig und wichtig. Das Problem aber ist in der Tat, dass die ärmeren Länder diese Möglichkeiten nicht haben, dass die ärmeren Länder zum Teil schon vorher, das dürfen wir ja nicht vergessen, in einer dramatischen ökonomischen und sozialen Krise sich befunden haben. Manche erinnern sich, vielleicht ist es noch gar nicht so lange her, dass es Aufstände, Protestbewegungen in vielen Ländern der Welt gab, Ende letzten Jahres, von Argentinien über Ecuador bis zum Libanon, wegen der dramatisch schlechten ökonomischen Situation. Und nach dem Motto, ein Unglück kommt selten allein, kommt jetzt in diesen Ländern noch die Corona-Krise mit ihren Auswirkungen dazu. Und die Länder haben schlichtweg nicht die finanziellen Mittel, um darauf zu reagieren. Sie sind zum Teil jetzt schon überschuldet. Und von daher ist die Gefahr groß, dass die Kluft zwischen Arm und Reich noch wächst.
Jens Martens vom Global Policy Forum zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele. Vielen Dank für das Gespräch. Zum nächsten Thema. Die Corona-Pandemie hat auch Auswirkungen auf Artenschutzprogramme, beispielsweise auf die Rettung des nördlichen Breitmaulnashorns. Davon gibt es auf der ganzen Welt nur noch zwei Exemplare. Eine Nashorndame, Nayin, und ihre Tochter Fatou leben in einem Wildreservat in Kenia. Beide können aber keinen Nachwuchs austragen. Deshalb sollte jetzt eigentlich eine künstliche Befruchtung und ein südliches Breitmaulnashorn als Leihmutter aushelfen. Doch wegen Corona ist die Rettung der bedrohten Art vorerst nicht möglich. Antje Diekans berichtet.
Sie sind die letzten ihrer Art. Nayin und Fatou, zwei nördliche Breitmaulnashörner. Sie grasen gemütlich im Schutzgebiet Olpejeta in Kenia. Früher hatten sie noch zwei männliche Begleiter, doch die sind inzwischen gestorben. Die Art wäre nicht mehr zu retten, wenn es den medizinischen Fortschritt nicht gäbe.
Before they died, we make sure.
Bevor sie gestorben sind, haben wir ihre Spermien entnommen. Die sind jetzt eingefroren. Jacob Anampiu gehört zu den Wildpflegern, die sich täglich um die beiden Nashorndamen kümmern. Sie sind Mutter und Tochter, 30 und 20 Jahre alt. Leider können beide keinen Nachwuchs austragen. Die Mutter hat ein Problem mit den Hinterbeinen. Die Nashörner waren früher in einem Zoo in Tschechien und mussten da auf Beton stehen. Die Tochter hat Schwierigkeiten mit der Gebärmutter und kann gar nicht schwanger werden. Ein internationales Team, zu dem auch Forscher des Berliner Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung gehören, versucht, das Unmögliche möglich zu machen. Nayin und Fatou werden regelmäßig Eizellen entnommen, erzählt der Tierarzt in Olpejeta, Steven Ngulu. Allerdings sei das während der Corona-Pandemie schwierig.
Because collection of eggs involves a team of experts.
Denn für das Entnehmen der Eizellen braucht man ein Team von Experten. Einige davon sind in Kenia, aber manche auch in Deutschland und anderen europäischen Ländern. Zweimal konnten vor den internationalen Flugverboten und Quarantänevorschriften schon Eizellen gewonnen werden. Drei davon wurden erfolgreich befruchtet. Eins der Embryos soll eigentlich einem südlichen Breitmaulnashorn eingesetzt werden, das jetzt schon jeden Tag mit Nayin und Fatou durch das Reservat zieht. Doch wann das möglich ist, steht in den Sternen, sagt der Tierarzt. Die Zukunft ist ungewiss. Es gibt nur diese beiden nördlichen Breitmaulnashörner und wir wissen nicht, wie lange wir sie noch haben. Jeder Zyklus, in dem keine neuen Eizellen entnommen werden können, bedeutet einen unwiederbringlichen Verlust. Denn vermutlich werden mehrere künstliche Befruchtungen nötig sein, bis eine davon erfolgreich ist. Richard Wein, der Leiter des Wildreservats, bleibt trotzdem zuversichtlich. Es ist nur eine Frage der Zeit. Mit jedem Experiment steigen die Chancen. Dass wir jetzt im Moment keine Versuche durchführen können, bedeutet einfach, dass es bis zum Erfolg länger dauern wird. Wenn Najin und Fatu irgendwann sterben, sollen sie nicht mehr die letzten nördlichen Breitmaulnashörner sein. Sondern, wenn alles gut geht, werden sie vorher noch mit ihrem Nachwuchs durch das Wildreservat ziehen.
Corona erschwert die Rettung des nördlichen Breitmaulnashorns. Das war der Bericht von Antje Diekans. Wasserstoff könnte der Energieträger der Zukunft werden. Das sagen viele Experten schon seit Jahrzehnten. Doch weder Verbrennungsmotoren auf Wasserstoffbasis noch die Wasserstoffbrennstoffzelle konnten sich bisher durchsetzen. Und auch in der Industrie wird Wasserstoff als Energieträger bisher, kaum eingesetzt. Die EU will das ändern und hat jetzt dafür eine Wasserstoffstrategie vorbereitet, die heute offiziell vorgestellt wird. Ralf Siener berichtet.
Er ist explosiv, der neue Hoffnungsträger der Europäischen Union. Vor allem aber hat er viele Vorteile. Dieser Stoff lässt sich speichern, über Pipelines verteilen und enthält pro Kilogramm rund dreimal so viel Energie wie Benzin und Diesel. Die Rede ist vom Wasserstoff.
Hydrogen will become key for the industrial sectors.
Wasserstoff wird der Schlüssel für den Industriesektor, sagt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Ob zum Beispiel für den ThyssenKrupp-Konzern, der mit Hilfe von Wasserstoff in seinem Duisburger Werk die CO2-Emissionen drastisch senken will, oder für Stromkonzerne wie RWE, die Wasserstoff produzieren und liefern wollen, aber auch für Chemieunternehmen, um in Zukunft klimaneutral zu produzieren, und für die Hersteller von Flugzeugen, Lkw oder Schiffen. Sie können die radikale CO2-Reduktion ihrer Flotten nur mit Hilfe synthetischer Brennstoffe erreichen. Und die wiederum werden auf der Basis von Wasserstoff produziert.
Da wird Wasserstoff eine riesenwichtige Rolle spielen,
betont EU-Vize-Kommissionspräsident Frans Timmermans. Gemeinsam mit Ursula von der Leyen will Timmermans die Europäische Union umbauen. Von der ehemaligen Montanunion für Kohle und Stahl zu einer Wasserstoffunion. Und deshalb präsentiert die EU-Kommission heute in Brüssel eine eigene Wasserstoffstrategie.
Clean Hydrogen.
Die Produktion von sauberem Wasserstoff will die EU massiv fördern. Wohlgemerkt von sauberem Wasserstoff. Der meiste wird in der EU nämlich als sogenannter grauer Wasserstoff bisher nur mit hohen Treibhausgasemissionen produziert, und zwar aus Erdgas. Die EU-Kommission sieht darin zu Recht keinen Beitrag zur Energiewende und setzt in ihrer Strategie auf sogenannten blauen Wasserstoff. Der wird zwar ebenfalls aus Erdgas hergestellt, doch beim blauen Wasserstoff wird das CO2 aufgefangen und tief unter der Erde verpresst, zum Beispiel in erschöpften Erdgasfeldern vor der Küste.
The technologies are out there already.
Die Technologien für diese Erdspeicherung sind bereits da, betont Kommissionspräsidentin von der Leyen. Allerdings ist die Speicherung von Kohlenstoffdioxid in geologischen Formationen ähnlich umstritten wie die Lagerung von Atommüll, weshalb die von der Leyen-Kommission den blauen Wasserstoff nur als Übergangslösung betrachtet und vor allem auf den sogenannten grünen Wasserstoff setzt, der CO2-frei aus erneuerbaren Energien hergestellt wird. Zum Beispiel in sogenannten Solartürmen, in denen Spiegel die Sonnenstrahlung auf einen Ofen konzentrieren, das Wasser über 1000 Grad erhitzen und dabei in Sauerstoff und Wasserstoff aufspalten. Ein kostspieliges Verfahren, weshalb grüner Wasserstoff nach Einschätzung des RWE-Konzerns schlicht noch zu teuer ist.
But the market is not yet there.
Der Markt ist noch nicht da für den umweltfreundlichsten aller Wasserstoffe, sozusagen den grünen Garanten der Energiewende, hat auch Ursula von der Leyen erkannt. Um klimaneutralen Wasserstoff durch verbesserte Technik und durch Massenproduktion günstiger zu machen, setzt die EU-Kommission jetzt auf eine regelrechte Wasserstoffpartnerschaft mit Konzernen wie zum Beispiel RWE und ThyssenKrupp.
We created with the industry a public-private partnership.
Milliarden aus dem EU-Haushalt sollen in die Wasserstofftechnologie der Zukunft fließen. Die Europäische Union soll Wasserstoff-Weltmarktführer werden. Das ist von der Leyen's Ziel. Der Weg dorthin ist weit. Bisher investiert China pro Kopf 4 Euro in seine Wasserstoffzukunft, die EU hingegen nur 50 Cent. Doch das soll sich jetzt ändern. Sollte die Wasserstoffstrategie der von der Leyen-Kommission gesetzt werden, dann kann Deutschland nach Angaben von Kommissionsinsidern mit rund 28 Milliarden Euro Fördergeldern für Wasserstoffprojekte rechnen. Allein auf NRW würden dann rund 7 Milliarden Euro entfallen.
Die EU will Wasserstoff zum Energieträger der Zukunft machen. Der Beitrag von Ralf Siener. Es ist die wohl größte Ölkatastrophe in der russischen Antarktis. Ende Mai sind in der Nähe der Stadt Norilsk über 20.000 Tonnen Dieselöl aus einem riesigen Tank des Konzerns Nornickel ausgelaufen und hat Flüsse und Seen in der Umgebung verschmutzt. Mehrere Topmanager wurden daraufhin festgenommen. Jetzt soll das Unternehmen eine Strafe von rund 148 Milliarden Rubel bezahlen, umgerechnet knapp 1,8 Milliarden Euro. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Moskau-Korrespondenten Tilko Gries. Herr Gries, wie ist denn diese Strafzahlung für das Unternehmen Nornickel zu bewerten?
Das ist schon eine ganz schön gewaltige Summe. Das ist die größte Strafzahlung für derlei Öl- und Kraftstoffverschmutzungen in der russischen Geschichte. Sie haben es gesagt, 1,8 Milliarden Euro umgerechnet. Vergleicht man das hingegen mit dem Gewinn dieses Konzerns, der vor allem Palladium und allen andere Leichtmetalle produziert, dann ist das ein Drittel des Gewinns zum Beispiel des vergangenen Jahres. Wo soll das Geld nun herkommen? Es wird diskutiert, die Dividende zu kürzen. Da gibt es einen anderen russischen Konzern, der Großaktionär ist, der damit natürlich nicht einverstanden ist. Und seit einer Stunde wissen wir, dass der Konzern juristisch vorgehen möchte gegen diese Strafzahlung, die von der Behörde verhängt worden war.
Ist denn der Schaden durch das ausgelaufene Dieselöl inzwischen halbwegs absehbar?
Nein, das ist er nicht, jedenfalls keinesfalls exakt. Es ist ja viel Zeit vergangen, erinnern wir uns, als dieses Reservoir, als dieser Tank umkippte, da ein Leck entstand und diese etwa 21.000 Tonnen Diesel ausgelaufen sind. Dann hat es einige Tage gedauert, bis ein Großeinsatz begann. Es ist wohl verhältnismäßig simpel, den Erdboden wegzubaggern, der verseucht ist, aber auch den muss man reinigen oder irgendwo hinbringen. Und das alles eine sehr, sehr unzugängliche Region da nördlich des Polarkreises. Und hinzu kommt, dass ja drei Wasserflächen verschmutzt sind, verschiedene Wasserflächen, drei Flüsse, ein großer See und womöglich auch die Karasee, und die ist Teil des Arktischen Ozeans.
Welche Rolle spielt denn in diesem Zusammenhang das zunehmende Auftauen des Permafrostbodens dort?
Da sagen Umweltschützer, aber auch die Behörde und der Konzern unisono, das habe eine wichtige Rolle gespielt. Tatsächlich ist dieser Dieseltank wohl ins Ungleichgewicht geraten und dann gerissen an einer entscheidenden Stelle, dadurch, dass unter ihm der Boden schwammig, matschig wurde, in Bewegung geriet. Und das hängt damit zusammen, dass der Permafrost auftaut. Das ist sicherlich auch ein Problem der Wartung und Überwachung von solchen Konstruktionen, die vor mehreren Jahrzehnten, 20, 30 Jahren gebaut worden sind, unter anderem noch klimatischen Bedingungen. Aber das Problem der Erderwärmung gerade in den nördlichen Regionen, das ist in Russland sehr viel stärker als in anderen Ländern, die südlicher liegen. Russland erwärmt sich mehr als doppelt so schnell als der globale Durchschnitt. Das sehen wir jetzt auch anhand von Dutzenden Waldbränden, die in Sibirien und im fernen Osten Russlands toben. Das Ausmaß erreicht vermutlich mindestens das Ausmaß des vergangenen Jahres. Zurzeit brennen etwa 3 Millionen Hektar sehr viel weiter nördlich und sehr viel weiter in kälteren Regionen, als man es bisher gewohnt war.
Ja, auf diese Waldbrände werden wir wahrscheinlich in den nächsten Tagen noch mal ein bisschen genauer schauen. Aber bleiben wir noch mal beim Unternehmen Nornickel. Vor ein paar Tagen wurde da ja noch ein weiterer Umweltskandal durch das Unternehmen bekannt. Da ging es um giftige Abwässer. Was wissen wir denn darüber inzwischen?
Ja, das, was wir darüber wissen, geht auf eine Recherche zurück der unabhängigen und freien Zeitung Novaya Gazeta, die Reporter dorthin geschickt hat und ein ehemaliges Mitglied der Umweltschutzbehörde hat auch mit recherchiert. Es kam heraus, dass aus zwei dicken Abwasserrohren nochmal andere Abwässer in Seen gepumpt wurden. Was das genau ist, weiß man nicht ganz genau. Es stank allerdings und schäumte auch ordentlich und der See, in den es hineinlief, hatte keinerlei lebende Bäume mehr. Dann wurde das Ganze öffentlich, die Rohre sind abgebaut worden, aber das zeigt auch, wie wenig Öffentlichkeit es gibt, wie wenig Kontrolle es gibt, als es darum ging, Wasserproben auszufliegen und in Moskau untersuchen zu lassen. Da kamen diese Wasserproben nicht ins Flugzeug, sie sind schlicht wieder abgenommen worden. Der Airport dort in Norilsk wird betrieben als Tochterfirma des dortigen Konzerns von Nornickel.
Rekordstrafe für einen Umweltskandal in Sibirien. Einschätzungen waren das von unserem Korrespondenten Tilko Gries. Vielen Dank nach Moskau.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Bewerbungen laufen heute meist online ab. In Corona-Zeiten noch viel stärker. Sogar das persönliche Vorstellungsgespräch wird manchmal durch ein Gespräch am Bildschirm ersetzt. Ja, aber worauf achten bei Online-Bewerbungen? Was ist wichtig bei Interviews ohne direkten Kontakt zum Gesprächspartner? Margret Bielenberg mit dem Verbrauchertipp.
Lene hat gerade das Abitur gemacht und hat auf der Suche nach einem passenden Ausbildungsplatz verschiedene Bewerbungsverfahren kennengelernt. Bei den meisten Unternehmen musste man sich online bewerben, sagt die 17-Jährige.
Da hat man sich zuerst eben auf den jeweiligen Seiten ein Bewerberprofil erstellt, das Stellenangebot mit der gewünschten Ausbildung dann ausgewählt und dann wurden erstmal Grundinformationen zu der eigenen Person gefordert und dann gab es noch die Möglichkeit, die einzelnen Dokumente entsprechend hochzuladen und die Bewerbung dann abzuschicken.
Auch wer sich bestens mit der Technik auskennt und im Internet zu Hause ist, sollte als erstes darauf achten, dass die E-Mail-Adresse keinen lustigen Spitznamen beinhaltet, sondern am besten aus Vornamen und Nachnamen besteht, sagt Heike Gerwin von der Berufsberatung der Agentur für Arbeit in Greifswald. Selbst wenn online alles schneller geht, sollten sich Bewerber und Bewerberinnen Zeit nehmen und nach treffsicheren Formulierungen suchen, denn häufig sei die Anzahl der Zeichen in einem Formular begrenzt.
Also hier ist es wichtig, sich auf das Wesentliche zu begrenzen.
Bei hochgeladenen Dokumenten gilt es, wie bei einer E-Mail-Bewerbung, dass idealerweise PDF-Dokumente eingereicht werden sollten.
Dateien sollten nicht zu groß sein, da sollte man insbesondere beim Foto drauf achten. Und wenn man 10 verschiedene Dokumente hochlädt, kommt das häufig auch nicht so gut an. Besser ist es, Dokumente zusammenzufassen.
Kommt eine positive Rückmeldung vom Unternehmen, gibt es häufig weitere Online-Tests, in denen beispielsweise Allgemeinbildung und soziale Fähigkeiten getestet werden. Lene musste einmal verschiedene Fragen in vorgegebener Zeit beantworten. Sie musste sich dabei filmen und anschließend die Videosequenzen an das Unternehmen schicken. Während ihrer Aufnahme sorgte sie für einen weißen Hintergrund, ihre Kleidung, Business Outfit. Drumherum aufräumen, ordentlich einkleiden. So sollten Bewerber und Bewerberinnen auch vorbereitet sein, wenn sie via Videokonferenz mit Bildschirm in ihr Vorstellungsgespräch gehen, sagt die Berufsberaterin.
Und wer davon ausgeht, dass man bei einem Online-Gespräch die Beine nicht sieht, der kann sich auch irren. Es kommt ja durchaus vor, dass man während des Gesprächs aufstehen muss, um etwas zu holen oder zu präsentieren. Dann noch ein weiterer Tipp. Man sollte darauf achten, dass man ungestört ist. Es kommt schon mal vor, dass bei Online-Vorstellungsgesprächen der Hund durchs Bild läuft oder der Vater nach einem ruft.
Außerdem sollten sich Vorstellungskandidaten und Kandidatinnen rechtzeitig mit dem jeweiligen Videoprogramm vertraut machen, pünktlich am Laptop sitzen und diesen auf eine feste Unterlage stellen. Lene ist froh, am Ende ein persönliches Vorstellungsgespräch gehabt zu haben.
Gerade wenn man vom Angesicht zu Angesicht mit einer Person spricht, dann kann man sich auch gegenseitig viel besser einschätzen und das hat man online über einen Bildschirm halt, finde ich, wirklich einfach nicht.
Im September beginnt Lene ihre Ausbildung zur Sozialversicherungsfachangestellten. Wer noch auf der Suche nach der passenden Lehrstelle ist und wissen will, wie man sich am besten bewirbt, kann zum Beispiel in den Berufsinformationszentren der Agentur für Arbeit anrufen und einen Termin vereinbaren oder sich im Internet informieren, sagt Heike Gerwin.
Auf unseren Online-Angeboten, den Internetseiten Planet Beruf und abi.de gibt es ganz viele nützliche Tipps und auch Übungen, die man machen kann. Und es gibt noch eine App, Bewerbung, fit fürs Vorstellungsgespräch.
Richtig online bewerben, das war der Verbrauchertipp von Margret Bielenberg. Und den können Sie nachhören im Internet unter www.deutschlandfunk.de oder in unserer DLF-Audiothek-App für Smartphones und Tabletcomputer. Nach den Nachrichten meldet sich hier dann gleich Silvia Engels mit den Informationen am Mittag. Thema bei ihr unter anderem das Ringen um eine Frauenquote in der CDU. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.